Eine große Herausforderung, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist, dass man am liebsten direkt alles machen würde. Das hört sich alles total spannend an. Man will am liebsten alles sofort machen.
Es schenkt dir auch hier und heute einfach krass viel mehr Energie. Also mir geht's heute im Jetzt so viel besser, weil ich so lebe. Ja? Und das heißt, ich mache das nicht nur, weil es halt einzählt auf in 70 Jahren, sondern das zählt aufs Jetzt ein. So, und wenn du das mal gespürt hast.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken, nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls seines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Dr. Kati Ernst. Kati ist Gründerin, Boardmember und Podcasterin. Seit 2018 revolutioniert sie als Co-Founderin und Co-CEO von Ouya den Periodenmarkt in Deutschland. Dieses Jahr hat Kati den Lifestyle of Longevity Podcast gestartet, in dem sie Tipps und Insights zum Trendthema Langlebigkeit teilt. Kati hat nach ihrem Studium in Münster 12 Jahre bei McKinsey gearbeitet. Sie hat zu Social Entrepreneurship promoviert und ist heute Vizepräsidentin des Startup-Verbands und auf dem Advisory Board der Business School der Uni Münster tätig. Von Kati wollte ich in unserem Podcast-Gespräch einmal wissen, was hinter dem Longevity-Hype wirklich steckt und wie ihr eigener Weg zu einem gesunden Lifestyle eigentlich aussah. Kati berichtet von ihrer eigenen emotionalen Motivation, ein gesundes Leben zu führen und wie sie ihre Lebensweise dafür auch Schritt für Schritt umgestellt hat. Wir sprechen über Tipps und Hacks für Longevity, über Katis Selbstexperimente in den letzten Jahren und wie jeder von uns auch in kleinen Schritten beginnen kann, ein Lifestyle of Longevity zu leben. Ja, mich hat das Gespräch mit Kati wirklich sehr begeistert, denn obwohl ich selbst viele Jahre schon intensiv Sport betreibe, ist mir nochmal viel bewusster geworden, welche Stellschrauben für ein ganzheitlich gesundes Leben wirklich wichtig sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Dr. Kati Ernst von Ouya. So, Kati, wir sind hier fast live on air, hätte ich schon gesagt. Herzlich willkommen erstmal beim Leading Well Podcast, natürlich heute nicht live. Hallo erstmal in deine Richtung, wie geht's?
Hallo, mir geht es super. Wie geht's dir?
Ja, auch soweit ganz gut. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Passend zum Thema Gesundheit und Langlebigkeit, meine Beine sind vom 2-Drittel-Marathon gestern, fühlen sich nicht so nach Langlebigkeit an, aber haben gestern auf jeden Fall Ausdauer bewiesen, aber sonst geht es auf jeden Fall sehr gut und ich freue mich auf unser Thema heute, weil es geht genau um Gesundheit, es geht um gutes, langes Leben, der vielleicht super Trend, das will ich gleich mal von dir wissen, Longevity, Langlebigkeit. Kati, ich habe so das Gefühl, zumindest die letzten Wochen und Monate, ich beschäftige mich natürlich viel auch mit Gesundheit, aber so dieses Wort ist immer mehr in aller Munde, auch in Deutschland mittlerweile. Es kommt ja, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr auch aus den Staaten, wie so viele Themen, aber es kommt irgendwo auch in Deutschland an. Warum bekommt das mehr Aufmerksamkeit? Ist das überhaupt so, was du auch wahrnehmen würdest aktuell?
Also Longevity ist 100%ig ein Riesentrend. Also alleine, wenn man zum Beispiel bei Google Trends mal guckt, wie die Suchen sich entwickelt haben in den letzten Jahren in Deutschland, sieht man einen ganz deutlichen Anstieg an Interesse zu diesem Thema. Wenn die Leute wissen, wie man schreibt, das ist ja schwer genug für nicht englischsprachige Menschen, aber wenn man es dann schafft, das in die Suchmaschine einzugeben und das schaffen immer mehr Menschen, dann findet man da ja zu einiges. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Trend. Ich glaube, es ist ein bisschen befeuert von der Nach-Corona-Zeit, wo uns, glaube ich, ja in der Zeit allen ein bisschen bewusster geworden ist, wie wichtig uns unsere Gesundheit doch ist und wie, dass wir Zeit nehmen sollten und auch nicht nur auch andere Ressourcen investieren sollten, um uns unsere Gesundheit zu kümmern. Und was Longevity macht, ist, es gibt dem Ganzen, glaube ich, einen konkreteren Rahmen, ein konkreteres Ziel, als einfach nur, ja, lass mal jetzt gesund sein. So. Und ich finde das, ja, daher ist es interessant. Und es zweigt auch in so viele Richtungen ab. Es ist ja, es geht ja um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht aber auch um Sachen wie AI, künstliche Intelligenz, ja. Also es geht in alle möglichen Bereiche rein, Pharma, sodass, glaube ich, sehr viele Menschen dort auch Anknüpfungspunkte zu sich selbst finden.
Finde ich total spannend. Also gerade so dieser Aspekt, dass es vielleicht für einen selber auch nochmal ein bisschen mehr zielgerichtet ist, als wenn wir jetzt über Gesundheit und Wohlbefinden sprechen, weil das sind ja Worte, die sind ja wirklich irgendwo, weiß ich nicht, ne, Teil unseres Lebens, unserer Gesellschaft so gesehen. Longevity vielleicht noch ein bisschen jünger so gesehen. Und ich finde, gerade wenn wir uns ja mit vielleicht auch persönlicher Gesundheit auseinandersetzen, haben wir ja alle irgendwo auch so eine gewisse Geschichte. Ne? Bei mir ist es so, ich kann sagen, ich mache irgendwie mein halbes Leben lang Sport, gerade auch über Triathlon, Ausdauersport ist irgendwie Gesundheit, ist immer was, worum man sich im besten Fall auch so ein bisschen kümmert, auch wenn der Sport nicht nur gesund ist. Wie kam denn so dein Kontakt auch so zu diesem Thema Longevity? Warum hast du vielleicht auch begonnen, dich bewusst, vielleicht auch unbewusst damit zu beschäftigen?
Ja, leider war es bei mir im Leben nicht so, dass ich die ganze Zeit Sport gemacht habe und Ausdauersport wie bei dir. Ich war zwar als Jugendliche sportlich, habe Leistungsschwimmen gemacht, habe lange Handball gespielt und so weiter, aber habe dann, sage ich mal, zum Studium hin den Kontakt zu wirklichen, zu meiner Sportart verloren. Und gerade da, als die Kinder kamen, meine Kinder sind jetzt, mein ältestes Kind ist schon jetzt über 10 Jahre alt, da habe ich wirklich komplett aufgehört, Sport zu machen. Und mit komplett meine ich wirklich komplett. Also ich habe wirklich einfach gar keinen Sport mehr gemacht und habe eigentlich alles, was so meine eigene Gesundheit betrifft, dass es Bewegung ist oder Ernährung oder Erholung, eigentlich runterpriorisiert. Ich habe mich damit eigentlich ganz wohl gefühlt. Ich hatte gar keinen Druck, sozusagen was daran zu ändern. Ich wusste zwar, ich habe wahrscheinlich einiges zu viel an Gewicht drauf. Ich bin metabolisch vielleicht jetzt nicht so ganz gesund. Ich schaffe es auf jeden Fall nicht, ein Dreiviertelmarathon zu laufen und auch nicht 5 Kilometer. Aber mir ging es damit ganz gut, bis dann Corona kam. Und in Corona die ersten Erkenntnisse rauskamen, was einen zum Risikopatienten machen könnte. Und da war ja eine der ersten Sachen, die erschien, war das ganze Thema Übergewicht. Ja, übergewichtige Menschen hatten ein deutlich höheres Risikoprofil als andere. Und ich weiß noch, ich habe das gelesen, habe gedacht, oh, das ist ja echt nicht gut, weil das bin ja ich. Und bis dahin hatte ich nie gedacht, ich habe die gesundheitlichen langfristigen Konsequenzen meiner Lebensart jetzt nicht wirklich durchdacht. In dem Moment war es plötzlich so nah und so greifbar und quasi um die Ecke. So, was ist, wenn ich jetzt diese Krankheit bekomme und dann und meinen Kindern ihre Mutter fehlt, schlimmstenfalls, ne? Oder ich einfach einen sehr schlimmen Verlauf habe. Und das hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich wirklich von einem Tag auf den anderen angefangen habe, ich sag mal so, mich bewusst zu bewegen, Sport zu machen. Ja, einfach sozusagen so, irgendwas muss ich tun, da fange ich jetzt an. Es wurde ein Jahr später bei mir dann auch eine Fettleber diagnostiziert oder eine beginnende Fettleber diagnostiziert. Also es war tatsächlich so, ich hatte wirklich zu viel Fett am Körper und habe einfach dann im Verlauf dieser Zeit bis jetzt einfach konsequent ja den Großteil meines Lebens einfach umgestellt auf eine gesunde Lebensweise und habe auf dem Weg dahin, vor so 3 Jahren ungefähr, dieses ganze Thema Longevity entdeckt und bin sowas von in dieses Rabbit Hole da reingefallen. Also es hat mich total in Bann gezogen, das Thema, und habe mich da wirklich in meiner Freizeit nur noch mit beschäftigt und habe mittlerweile, würde ich sagen, meinen Lebensstil nicht nur, sag ich mal, gesundheitsoptimiert, sondern konkret Longevity optimiert. Und genau, daher die Begeisterung für das Thema.
Man merkt so gerade diesen Connect, finde ich, du hast ja eingangs beschrieben, Longevity hat so vielleicht so ein gewisses persönliches Ziel, was vielleicht irgendwo auch dahinter steckt, ne? Und die persönliche Motivation, vielleicht auch ein bisschen emotionale Motivation, kam ja da tatsächlich dann mit dieser Beschäftigung, ne? Also was wäre, wenn ich hier tatsächlich nicht nur ein höheres Risiko habe, krank zu werden, sondern ist mir tatsächlich passiert, ne? Was sind die persönlichen Konsequenzen? Was sind familiäre Konsequenzen? Kannst du dich daran erinnern, was es für, ich sag jetzt mal, Risikokrankheiten gewesen wären, also die du dir da vielleicht auch angeguckt hattest in dem Sinne? Also wofür wäre das Risiko größer gewesen?
Ach Gott, also wie ich damals gelebt habe, also ich saß jetzt nicht da und habe die ganze Zeit Fastfood gefressen, ne? Wir brauchen jetzt, ich glaube, ich habe ein komplett durchschnittliches Leben nur halt ohne Sport geführt, ja. Also ich habe sicherlich nicht im Kaloriendefizit gelebt, sondern eher im Kalorienüberschuss. Deswegen hatte ich ja auch zu viel Fett an meinem Körper, habe mich nicht viel bewegt. Ich glaube, meine Schritte am Tag, die habe ich ja schon zumindest mit dem Handy in der Hand damals schon getrackt. Die waren eher so bei 3.000, 4.000 am Tag. Man sagt also, unter 5.000 ist wirklich kritisch für die Gesundheit. Ich habe einfach abends, es gab sehr wenig Zeit, wo ich nicht gegessen habe. Ja, also ich würde Abendessen und dann waren die Kinder im Bett und dann würde ich nochmal ein Snack essen und morgens beim Aufstehen dann auch direkt irgendwie was Kleines essen. Also es gab keine Nahrungsaufnahmepause für meinen Körper, außer wenn ich geschlafen habe. Und ich meine, das sind alles Sachen, die korrelieren mit allen großen, sozusagen die Horsemen, ja, also die vier großen oder die fünf großen Sachen, die einen wirklich töten, ja, so Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alle möglichen Formen von Demenz, ja, also das sind alles Sachen, Diabetes, Bluthochdruck, die in dem ganzen Metier unterwegs sind, wenn man eben nicht auf sich selbst aufpasst.
Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und du meintest auch, deine Beschäftigung aktiv mit Longevity, jetzt so die letzten 3 Jahre, glaube ich, hast du gemeint. Was waren so die ersten Bausteine, die du dir dann rausgepickt hast? Ich nenne es mal so entlang deiner Longevity-Journey. Womit bist du so gestartet? Du hast so gedacht, so hey, das ist spannend, das probiere ich mal für mich aus und nimm das mal ganz bewusst in meinen Alltag mit rein.
Ja, ich glaube, eine große Herausforderung, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist, dass man am liebsten direkt alles machen würde. Weil es hört sich alles total spannend an. Man will am liebsten alles sofort machen. Und ich hatte, als mir Longevity begegnet ist, hatte ich ja schon generell Sport in mein Leben integriert. Also die Tatsache, dass ich jeden Tag Sport mache, war schon da. Aber es war nicht, sage ich mal, eine Longevity-optimierte Sportroutine. Und beim Essen war es auch so, dass ich schon einiges verändert hatte, aber vor allen Dingen, um eben ins Kaloriendefizit zu kommen, damit ich eben meinen Fettabbau betreiben kann, eben das überschüssige Fett, vor allen Dingen das überschüssige Visceralfett eben loswerden kann. So, das heißt, ich hatte schon Ansätze bei den beiden Themen, die ich dann weiter herausgebracht habe. Was komplett neu war, war das ganze Thema Schlaf und Erholung. Da hatte ich mich gar nicht drum gekümmert, auch nicht, als ich angefangen hatte, manchmal gesünder zu leben. Und zum Glück das ganze Thema Erholung und nicht Erholung, emotionale Gesundheit. Und das ist, wenn ich über Longevity nachdenke, so die vierte Säule. Also wir haben Bewegung, Ernährung, Erholung und dann eben emotionale Gesundheit. Da habe ich einfach das ganz große Glück, dass das bei mir nicht so eine Baustelle ist. Ja, ich habe eine sehr bis jetzt total gute Psyche und bin sehr resilient und so weiter. Und das heißt, das musste ich gar nicht so bearbeiten. Ich habe da mal reingeguckt, aber war alles gut. Und dann dachte ich mir so, okay. Ja, und ich meine, was habe ich gemacht? Ich habe halt angefangen, mich einzulesen, immer mal wieder Sachen zu probieren und habe wirklich ein Jahr lang, glaube ich, sehr stark den Schwerpunkt eben auf Bewegung und Essen erstmal gesetzt. Und als ich da dann das Gefühl hatte, da habe ich eigentlich ein gutes Programm jetzt beisammen, habe ich dann letztes Jahr wirklich komplett das ganze Thema Schlaf aufgeräumt. Und genau, dieses Jahr ist das ganze große Thema Mobilität, also Beweglichkeit.
Also wirklich, man merkt, da ist ein ganzheitlicher Gesundheitsgedanke dahinter. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwo kann ich mir ein paar Supplements mehr irgendwo in meine Schale werfen, so, sondern wirklich ganzheitlich dieser Gesundheitsbegriff, der am Ende sich irgendwie im Alltag wiederfinden darf, im besten Fall. Und ich finde ganz spannend, du hast schon so das so betont, Training, aber auch Ernährung, nicht in Anführungsstrichen nur gesund, sondern Longevity optimiert, ist so der Begriff, den du gewählt hast. Wenn du jetzt mal so an Sport, an Training denkst, was sind denn das für Dinge, wo du jetzt so von dem, was du tust oder auch gelernt hast, sagen würdest, das hilft dabei, Langlebigkeit, die Chance auf Langlebigkeit, ne, in dem Sinne zu erhöhen. Was kann man da tun, worauf kann man vielleicht achten?
Also ich finde, bei Sport lässt sich das relativ gut veranschaulichen, weil es zum Beispiel kein Training ist, um jetzt den perfekten Po zu haben. Ja, oder Waschbrettbauch bei Jungs, ne? Oder einfach den perfekten Oberarm. Ja, das ist nicht das Kriterium, weswegen man den Sport macht, sondern man guckt eben auf den Körper und denkt, wenn ich an mich denke, zum Beispiel im Alter von 100, was sind die Sachen, die ich jetzt machen muss, damit der Körper mit 100 noch funktionieren kann und nicht, was muss ich jetzt tun, damit ich zum Beispiel im Sommer eine optimale Performance bei einem Rennen erreichen kann. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, also sowohl das für ästhetische Gründe trainieren ist was anderes als das für ein Leistungsevent in einem halben Jahr trainieren und das ist wieder was anderes als Longevity optimiert zu trainieren. Ja, und beim Longevity optimierten Training, da geht es erstmal darum, dass man wirklich guckt, dass man verschiedene Buckets an Training alle erstmal auf jeden Fall bedient. Das eine ist Krafttraining, das andere ist Cardiotraining. Und bei Cardio würde ich nochmal unterscheiden zwischen hochintensivem Intervalltraining und Ausdauertraining. Und zwar Ausdauertraining in Zone 2, aus einer recht niedrigen Anspruchsfrequenz. So. Dadurch wird man nicht zum besten, schnellsten Marathonläufer. Marathonlaufen ist ehrlicherweise nicht besonders Longevity.
Upsi.
weil es zumindest für eine Frau zu viel Fokus im Training auf Ausdauer setzt. Ja, also Frauen brauchen verhältnismäßig bei Longevity doch die eine Session mehr, wahrscheinlich Hochintervalltraining, als jetzt ein Mann zum Beispiel. Einfach von unserer Physiologie her, gerade Frauen im mittleren Alter. Und das Laufen des Marathons ist ja auch nicht in Zone 2, sondern die Leute laufen halt in Zone 3 oder 4. Und auch das ist eigentlich so eine, was Longevity betrifft, so eine nützlose Zone, ehrlicherweise. Ja, weil Zone 2, also Zone 2, für die, die es nicht wissen, das ist ungefähr bei 65% des maximalen Herzschlags. Und was man da zum Beispiel kann, ist, man kann sich zum Beispiel noch wirklich gut unterhalten mit jemandem oder man kann durch die Nase atmen die ganze Zeit. Ja, also eine körperliche Beanspruchung, wo du noch gut durch die Nase atmen kannst, aber schon läufst, das ist wahrscheinlich Zone 2. Und die meisten Leute, selbst wenn sie joggen und spätestens wenn sie Marathon laufen, laufen halt nicht mehr in der Zone, sondern die laufen drüber. So. Und diese Zone da drüber, zwischen dem und dem Hochintervalltraining, wo man dann wiederum sehr hoch geht mit der Herzfrequenz, das ist, was Longevity betrifft, eigentlich so eine Todezone. Weil es ist zu anspruchsvoll fürs Herz, als dass es einfach nur, sage ich mal, das Herz massiert, um es wirklich so ein bisschen fit zu halten. Ja, dafür ist es zu anspruchsvoll. Also es nützt eigentlich das Herz ab. Ja, dauert aber relativ lang. Und das Hochintervalltraining, ja, das nutzt das Herz auch ab, aber das trainiert halt das Herz in kurzen Momenten wirklich ganz hoch zu gehen, so seine Fähigkeit aufrechtzuerhalten, wirklich maximale Performance zu bringen. So. Und genau, also das ist im Cardio-Bereich vielleicht wichtig. Und generell, wenn man auf Kraft guckt, ist überhaupt so viel Krafttraining zu machen, ist Longevity optimierend. Ja, ich kenne sehr leider immer noch sehr wenige, gerade Frauen, die strukturiert Krafttraining machen. Und das ist so wichtig, dass wir eben an diese Grundsubstanz unserer Muskeln arbeiten. Und ich nehme da meine liebe Mama immer gerne als Beispiel. Das ist eine topfitte Frau, die fährt jeden Tag 2-3 Stunden Fahrrad, die macht jeden Tag irgendeinen Kurs im Sport, ja, Pilates, Yoga, I don't know what, ja. Ernährt sich gut. Also du siehst, die Frau sieht fit aus, ganz stark, früher Handwerkerin gewesen, ne? Also tipptopp. Und da habe ich die letztens mal mitgenommen zu so einer Körperzusammensetzungsmessung, so einer Bioimpedanzmessung.
Ah ja.
Und sie hat halt massiven Muskelschwund. Ja, siehst du da so krass auf dem Papier. Und jeder, der von außen auf sie drauf gucken würde, würde sagen, die ist doch topfit. Und ja, ihr kardiovaskuläres System ist fit. Die hat, ne, ihr Kardiosystem ist wahrscheinlich gut in Ordnung, die ist gut beweglich. Aber die hat, ne, die Muskelsubstanz hat einfach über die Jahre so abgenommen, weil sie kein Krafttraining macht und nicht mit schweren Gewichten arbeitet, dass der Körper das einfach nach und nach abbaut. Ja, und die hat jetzt mit, ich weiß nicht, 72, 73 hat jetzt angefangen, Gewichte zu heben.
Beim Thema Krafttraining ist natürlich auch spannend, das wird mit dem Alter natürlich schwieriger, ne? Anspruchsvoller Muskulatur, Muskelmasse aufzubauen. Deswegen vermutlich auch insbesondere wichtig, das auch in jüngeren Jahren zu machen. Ne? Also dieses Fundament zu haben, von dem wir natürlich irgendwo auch zehren können. Genau so, wie du es beschreibst, dann, wenn der Muskelschwund einsetzt oder vielleicht irgendwo auch die Muskulatur gar nicht mehr so doll ansprechbar ist, ne? Wie auch in jüngeren Jahren.
Ja, also tatsächlich zeigen Studien, dass man wirklich, it's never too late, wirklich gar nicht in dem Bereich. Man kann auch, wenn man Menschen im Altersheim auf ein Krafttrainingsprogramm setzt, kann man erhebliche sozusagen Zuwächse am Muskel noch erleben. Also es ist wirklich nie zu spät, damit anzufangen, aber es fällt so viel einfacher. Ja, also mir ging es so viel besser, wenn ich nicht diese 15 Jahre gehabt hätte, wo ich meinen Körper so vernachlässigt habe. Ja, also für mich ist es wirklich harte Arbeit, jeden Gramm Muskel aufzubauen, den ich mache, im Vergleich zu anderen Menschen, die ich kenne, die einfach konstant zumindest und vor allen Dingen in der Jugend irgendwie ein gutes Paket an Muskeln aufgebaut haben, das sie erhalten hat. Ja, und daher, also je früher man damit anfängt, eben diese Grundmuskulatur aufzubauen und zu erhalten, desto besser.
Und ich finde, um nochmal einen Schritt auch zurückzugehen, gerade so diese Unterscheidung von welche Form von Sport tut mir in welcher Hinsicht gut, total wichtig, ne? Weil ich würde auch sagen, typischerweise denken wir vielleicht an den Ausdauersportler, Marathonläuferin und Co. und denken und haben so dieses Bild von einem kerngesunden Menschen erstmal vor uns. Aber ich finde auch ganz spannend, ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen so einen Artikel gelesen, wo auch genau das beschrieben worden ist, dass bestimmte Formen von Ausdauersport, also zum Beispiel auch, ne, das Trainieren und Laufen von einem Marathon, auch sehr viel Cortisol, also Stresshormon, auch ausschüttet. Ne? Mhm. Und ich meine, wir haben sowieso schon so einen hohen meistens zumindest, Cortisol-Level alleine durch die Arbeit, durch Stress bei der Arbeit, dass wir diesen natürlich dann mit Sport nicht unbedingt senken würden, sondern weiter auch in die Höhe schießen. Ne? Und alleine das ist ja natürlich auch wenig nachhaltig und gesund. Deswegen auch so, wie du beschreibst, ne, so das Low-Intensity und High-Intensity, um genau das vielleicht nicht so sehr zu machen, ne? Zumindest jetzt irgendwie nicht für 10, 12 Stunden in der Woche nochmal das Cortisol-Level nach oben zu schießen.
Nee, absolut. Und ich habe häufiger schon Frauen gehabt, die mir gesagt haben, Mensch, ich gehe jeden zweiten Tag gehe ich zu so einem Spinning-Training, ja, also zu einem HIIT-Training oder viermal die Woche und ich nehme nicht ab. Mhm. Ja, es ist kein Wunder, weil wenn dein Cortisol-Level irgendwann so hoch ist, dass du über den Tag Stress hast und dann noch Sport machst, was Stress macht, dass dein Körper denkt, du bist irgendwie in einer krassen Notsituation, ne? Und der denkt, ich halte diese Fettreserven fest, so wie es nur geht, weil ich bin ja anscheinend, ne, im totalen Krisenmodus und muss alles bewahren, was irgendwie geht, dann, ne, für, und nichts hergeben. Ja, ja, also da macht der Körper mit dem Cortisol, Cortisol hat sehr viele Effekte, wenn es dauerhaft hoch ist. Ja, super, dass wir Cortisol haben. Wir brauchen jeden Tag Cortisol, um irgendwie in die Pushen zu kommen und voranzukommen. Aber eben genau diese dauerhafte hohe Level davon, das ist ähnlich wie beim Blutzucker, sind halt wirklich schädlich.
Ja. Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Leading Well steht für Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Aber wir sprechen nicht nur im Podcast über Zukunftsthemen. Wir merken auch in unserer direkten Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es dringend Fähigkeiten braucht, um in einer beschleunigten, einer digitalen Welt wirksam zu führen und zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Unternehmen bei der Entwicklung von sogenannten Future Skills zusammen. Ob das Change Competences oder Resilienz, emotionale Intelligenz oder psychologische Sicherheit, aber auch die zukunftsfähige Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden dabei, genau solche Zukunftskompetenzen zu stärken und das in ganz vielfältigen Formaten, vom Online-Impuls bis zum einjährigen Führungsprogramm. Schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.benjaminrolf.de, für mehr Infos oder buche dir einfach direkt ein Kennenlerngespräch für einen unverbindlichen Austausch. Alle Infos, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Gespräch. Bevor wir uns den Schlaf angucken, beschäftigen wir uns mit Sport, vielleicht auch ein bisschen Ernährung und Schlaf, je nachdem, in welcher Lebensphase man natürlich auch ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch wieder natürlich davon auch ein bisschen abhängig. Schlaf kommt dann irgendwann nochmal oben drauf. Was sind da Dinge, die du letztes Jahr im Kontext Schlaf dir angeschaut hast, vielleicht auch geschafft hast, für dich zu verbessern, zu verändern?
Ja, also ich glaube, der Einfluss von Schlaf auf unsere Gesamtgesundheit ist krass unterschätzt in unserer Gesellschaft. Das ist ja wirklich ein Drittel unserer Lebenszeit, die wir idealerweise schlafend verbringen. Ja, und wenn man sich überlegt, womit man sich so beschäftigt, ist es, wir verbringen sehr wenig Zeit damit zu überlegen, wie wir dieses eine Drittel der Lebenszeit optimieren können. Ich finde es eigentlich ganz interessant, einfach nur, weil wir nicht bei Bewusstsein sind in der Zeit, ja. Aber es ist eine essentielle Phase und es ist halt von der Evolution her auch ja total lustig eigentlich, dass anscheinend es so wichtig ist, dass wir erlauben, dass ein Drittel unserer Lebenszeit wir quasi bewusstlos und allen möglichen Raubtieren ausgesetzt herumliegen. Ja? Also so wichtig ist es, dass es sich lohnt, diese Art des Lebens bei Menschen einzuführen, weil es eben gebraucht wird eben für die Erholung, gerade vom Gehirn. Ne? Also gerade für die Gehirnleistung und gegen Demenz ist es so wichtig, dass eben eine lange Ruhephase eintritt, wo der Kopf das Bewusstsein ausschalten kann und das Gehirn wird ja in der Zeit wirklich gereinigt. Mhm. Ja, man geht zum Beispiel davon aus, dass die schädlichen Proteine, die höchstwahrscheinlich dafür zuständig sind, dass Alzheimer entsteht, dass sehr viele von denen eben zum Beispiel rausgereinigt werden, jede Nacht, wenn wir ordentlich zur Ruhe kommen. Ja? Aber nicht nur das, auch für alle möglichen anderen Sachen ist guter Schlaf wichtig. Und ich glaube, das Erste ist einfach zu verstehen, was ist eigentlich guter Schlaf? Und wie sieht es denn gerade bei mir aus? So. Und es fängt zum Beispiel damit an, dass wir idealerweise zwischen 7 und 9 Stunden schlafen sollten. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was man da so braucht. Und man muss sich aber bewusst sein, dass wir ungefähr 10% der Nacht wach sind, alle. Ja, das wäre ein totaler Durchschnittswert. Das ist einem manchmal gar nicht bewusst, aber es sind so kleine Wachphasen, die eben aufkommen, die vergisst man auch zum Teil, ja. Das heißt, wenn du 7 oder 9 Stunden schlafen willst, dann musst du schon eher 8+ Stunden im Bett liegen.
Ja, spannend. So.
Und das überhaupt bewusst zu entscheiden, das ist ja schon für viele Leute schwer vorstellbar. Also ich kenne viele Leute, die gehen so zwischen 11 und 12 ins Bett und der Wecker klingelt um 6.
Ja.
6:30 vielleicht so. Da kommst du einfach nicht auf diese Zeit. Du kommst nicht auf die Zeit. Und war bei mir auch so, war bei mir genauso. Und ich habe nicht nur das gemacht, die Zeit angeguckt, sondern ich habe auch mir dann den Oura Ring geholt. Das ist so ein Wearable, das ist ein Ring, den kann man tragen am Finger. Das ist nicht das einzige Produkt, was sowas kann, aber ich habe mich eben für das entschieden, was quasi in der Qualität eines Schlaflabors die verschiedenen Schlafphasen aufzeichnet. Ja, und nicht nur das, sondern es misst auch deine Herzfrequenz in der Nacht, es misst deine Herzfrequenzvariabilität in der Nacht, was ein Zeichen ist von Erholung oder geringerem Stress. Also alle möglichen Temperatur, alle möglichen Faktoren werden eben ausgespuckt. Und da kann man dann erstmal gucken, okay, also wie steht es denn eigentlich? Und ich habe da zum Beispiel gelernt, dass ich fast 2 Stunden pro Nacht wach geworden bin. Ja. Und dann habe ich, das war mir in dem, ich wusste eigentlich, Schlafqualität ist nicht gut, also erstens zu kurz und zweitens irgendwie bin ich nicht so richtig erholt. Und habe dann eben gemerkt, dass ich sehr aufwacht werde und es lag an 2 Sachen. Das eine war, dass ich jede Nacht Rückenschmerzen entwickelt habe, so ab 4 Uhr morgens hatte ich Rückenschmerzen. Und das zweite war, dass mir zu warm war. Also ich habe gar nicht so Hitzewallung gehabt, die nicht, also das ist, es ist noch kein Menopause-Thema bei mir, aber irgendwie war mir immer warm irgendwann. So, und dann habe ich halt ganz konkret versucht, an den beiden Sachen zu arbeiten, ja. Was mache ich, damit diese Rückenschmerzen nachts nicht kommen, ja, von Rückenmuskelaufbau, Physio und dann am Ende war tatsächlich der Schlüssel ein Kissen, ja. Mhm. Also nach vielen Versuchen habe ich am Ende herausgefunden, dass ich ein anderes Kissen brauchte und seitdem schlafe ich ohne Schmerzen, das ist echt irre. Und habe mir dann für das ganze Thema Hitze in der Nacht oder Wärme in der Nacht, habe ich mir so ein Matratzencover gekauft, was eben kühlt oder einen kühlt oder wärmt. Das ist quasi das ganze Bett wird halt einfach ein paar Grad kälter und fühlt sich die ganze Zeit so an, wie als ob man gerade frisch reingeschlüpft wäre, sozusagen. Ja, so, also das nur als Beispiel. Und habe dann nach und nach eben und andere Sachen probiert, habe angefangen mit einer Schlafmaske zu schlafen, bin jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gegangen, jeden Tag, auch am Samstag, auch am Sonntag, genauso wie am Mittwoch, immer zur gleichen Zeit ins Bett gegangen. Also aufgepasst, dass ich 3 Stunden vorm Schlafengehen nicht mehr esse und so weiter und so fort. Also ich meine, das ist eine wirklich lange Klaviatur, die ich mir da so angeeignet habe über das Jahr hinweg, aber es hat so krass meinen Schlaf und somit auch mein Energielevel verbessert.
Ja, kann ich mir super gut vorstellen und man merkt ja dadurch auch, also einerseits, klar, gerade so durch Technologie, also wie mit dem Oura Ring, welches Bewusstsein du vielleicht auch mal bekommen kannst überhaupt dafür, hey, wie geht's mir nachts, ne, wenn ich mich jetzt nicht beobachte, ne, nicht beobachten kann, sondern dann vielleicht die Daten mal so sehe. Aber natürlich dann irgendwo auch bestimmte Dinge mal auszuprobieren und wirklich mit ein bisschen Abstand zu gucken, geht's mir dadurch besser, schlafe ich besser, fühle ich mich erholter. Also da natürlich dann immer wieder auch in Kontakt zu bleiben mit dem wirklichen Empfinden ist, glaube ich, total wichtig. Und gleichzeitig finde ich beim Schlaf und eigentlich ist bei allen Themen natürlich spannend, aber auch beim Thema Schlaf merkst du mal angenommen, wenn du jetzt an einem anderen Ort bist, ne, oder mal so aus dem Rhythmus irgendwo kommst, dass sich das doll beeinträchtigt, so, also dass sich das dann schon wieder, ich sag jetzt mal so runterzieht in so eine alte Welt. Also wie wichtig ist jetzt für dich diese Routine zu sagen, feste Zeit, fester Ort, ich habe meine, vielleicht natürlich auch meine Decke, ne, weiß, es ist gekühlt, es ist dunkel. Wie abhängig, in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, wird man auch mit der Schlafqualität von diesen Faktoren? Wie empfindest du das?
Also ich empfinde es nicht als Abhängigkeit. Ich weiß halt, was mein optimaler Schlaf ist. Und ich weiß aber auch, dass ich den halt nur zu Hause kriege. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich deswegen jetzt nicht auf Reisen gehen würde oder so. Ja, ich war jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, war ich 4 Tage weg. Und aus verschiedenen Gründen, wir waren abends sehr lange weg. Ich war morgens eher um 3 im Bett als jetzt abends um 10. Ja, gegessen wurde um 10:30. So, es war ganz anders. Aber also das heißt ja nicht, dass ich das nicht mache, sondern mir ist halt in dem Moment bewusst, das ist jetzt nicht die optimale Gesundheit. Aber eben dieser 4. Bucket, emotionale Gesundheit, ja, wir werden halt alle auch nicht 120, wenn uns das Leben nicht mehr Spaß macht. So, und daher, es ist, glaube ich, so, man kann sich Routinen aneignen oder so, habe ich es jedenfalls gemacht. Ich habe mir Routinen angeeignet, die ich 90% der Tage machen kann. Und 90% der Tage super gerne mache oder noch mehr, 95, I don't know, ja. So, so ist eigentlich mein Leben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwie dann doch mal bis 3 Uhr morgens feiern gehe oder dass ich nicht auch ein Stück Schokoladenkuchen esse oder so. Nur ich mache es halt eher alle 2 Wochen mal und nicht irgendwie jeden zweiten Tag nachmittags. Weißt du, was ich meine?
Total. Also ich finde, was man dadurch merkt, also klar, gerade so dieses, wenn man es dann doch wieder auch in Beziehung setzt von einerseits natürlich, wie kann ich, was kann ich für meinen Körper tun, was kann ich für meinen Geist tun, aber wie passt das auch zu mir als Mensch mit anderen Bedürfnissen, die ich habe, ne? So emotionales Wohlbefinden in dem Sinne, total spannender Punkt. Aber ich finde, man hört bei dir auch so dieses Thema Routinen, Gewohnheiten raus, die wiederum natürlich auch in das eigene Lebenskonzept passen, ne? Also welche Rolle spielen denn Gewohnheiten, wo ich weiß, da brauche ich jetzt nicht immer das perfekte Setting oder da brauche ich jetzt nicht immer viel Willenskraft, um die irgendwie auch durchführen zu können, sondern die kommen wirklich irgendwo auch so ein bisschen automatisiert dann in meinem Leben vor. Welche Rolle spielen, ich sage jetzt mal, Routinen, Gewohnheiten bei dir so? Hast du neue entwickelt, auf die du jetzt tatsächlich, würde man sagen, so schwörst, ne, wo du merkst, so, das ist jetzt so ein fester Teil meines Lebens geworden, ich kann gar nicht mehr ohne?
Ja, also ich finde ja, dass Routinen sind der Schlüssel zu Longevity. Weil was du machen musst, ist, du musst es schaffen, deinen Lebensstil, deswegen heißt ja unser Podcast ja auch Lifestyle of Longevity. Es geht darum, dass du ein komplettes Lebenskonzept entwickelst, was du sehr gerne die nächsten 70, 80 Jahre machen möchtest. Es geht halt nicht darum, nur jetzt für ein Jahr was zu machen oder für 2 Monate oder eine Crash-Diät oder eine, ich weiß nicht wie, sondern es geht darum, herauszufinden, was sind die Sachen, die ich so gerne mache, so gerne esse, die mir Spaß machen, wo ich Bock drauf habe, die in meinen Alltag, in der Lebensphase, wo ich gerade bin, reinpasse, dass ich das für die nächsten 70, 80 Jahre weitermache. So. Und da muss man generell für sich lernen, okay, wie kann ich überhaupt Routinen etablieren? Also was sind da Sachen, die mir leichter fallen? Ja, was sind Herangehensweisen an Routinen, die ich gut kann? Und vielleicht auch ein paar Sachen durchtesten. Und was ich gemacht habe, ich habe mir in einem Jahr, ich glaube, es war 22, habe ich mir jeden Monat eine Challenge gesetzt. Und habe da eine oder 2 neue Gesundheitsroutinen ausprobiert. Und die habe ich mir vorher definiert und habe mit mir selber den Vertrag geschlossen, du machst das jetzt einen Monat. Also auch wenn es total ätzend ist, du versprichst dir, dass du das diesen Monat machst, weil einen Monat schaffst du. Du darfst aber, und ich habe mir aber gleichzeitig mir selber die Erlaubnis gegeben, du darfst nach dem Monat sofort damit aufhören. Du musst es nicht weitermachen. So, ja. Und damit bin ich super gut gefahren, weil ich konnte so, ich habe mich dadurch an Sachen herangetraut, die vielleicht sonst für mich zu krass erschienen. Also so habe ich angefangen zu laufen zum Beispiel. Ja, ich war nie Läuferin. Ich war nie, also nie, ich vergiss es. Und dann war ein Monat, war eine Triathlon-Challenge, so habe ich sie genannt. Da habe ich gesagt, okay, sind 30 Tage diesen Monat, 10 davon will ich laufen, 10 will ich schwimmen, 10 will ich Radfahren. Wann, wie, kam drauf an, wie die Tage waren, so. Und ich war früher Leistungsschwimmerin und dachte daher, okay, vielleicht finde ich sie wieder zum Schwimmen, um Gottes Willen, ja. In der Kälte, nachts raus, vorm Schwimmbad, Schlange stehen, danach irgendwie alles nass, lauter Zeug mitschleppen zum Büro und so. That was not it. Laufen, krass. Einfach zu Hause, Schuhe an, hat mir total Spaß gemacht, ja. Und so, und ja, und heute bin ich einen Halbmarathon gelaufen, irre. Also, ne, hätte ich ja nie gedacht, und zum Beispiel habe ich so zum intermittierenden Fasten gefunden, was ich bis heute mache. Ja, weil ich gedacht habe, einen Monat nehme ich mir das mal vor. Und es fiel mir viel leichter, als ich gedacht hätte. And it stayed. Ja, also ich würde sagen, 70% oder so der Sachen sind geblieben. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht für andere Leute auch, ich meine, man sagt ja eher, es sind eher so 6 Wochen, die man braucht, um wirklich Gewohnheiten zu etablieren. Also sie gehen dann noch nicht über in Fleisch und Blut. Man will ja, dass die Sachen am Ende so werden wie Zähne putzen. Ja, was ja auch nicht was ist, was wir alle denken, das ist das Tollste der Welt. Ich wollte schon immer mal Zähne putzen, aber trotzdem würde ja kein Mensch von uns in den Tag starten, ohne die Zähne zu putzen, weil das gehört einfach so zum Ablauf dazu. Ja, also einfach so vielleicht sich jeden Monat so 1-2 Sachen überlegen, was will ich denn diesen Monat mal ausprobieren, wozu committe ich mich jetzt mal und dann zu gucken, was bleibt. Ja.
Finde ich total gut. Also einerseits natürlich finde ich gerade auch wieder beim Thema Gewohnheiten, es ist ja dann schon auch geknüpft an eine gewisse Überzeugung oder auch an ein Ziel, ne? Also auch wenn du dir selber natürlich dich mit dem Thema Gesundheit, Langlebigkeit oder you name it, ne? Vielleicht ich möchte abnehmen, ich möchte mich besser fühlen, ich möchte besser schlafen, man sich damit sowieso beschäftigt, das vielleicht so ein übergeordnetes Ziel ist, dann sich eine Gewohnheit oder ein paar zu suchen, die das vielleicht unterstützen können und dann aber so ins Experimentieren zu gehen, finde ich total spannend, weil ich muss auch sagen, wenn ich auf mein Leben blicke, nicht jede Gewohnheit, wo ich irgendwann mal dachte, ey, das wäre doch cool oder das habe ich bei Instagram gesehen, ne, funktioniert doch bei anderen super cool, muss bei mir gut funktionieren, ne, oder muss mir Spaß machen oder in meinem Leben passen. Deswegen finde ich so diesen experimentellen Charakter eigentlich voll gut. Ne. Man hört ja bei dir auch raus, so ein paar Dinge, womit du vielleicht gar nicht gerechnet hast, ne, sind irgendwie geblieben. Andere vielleicht gar nicht so sehr, weil sie nicht so praktisch waren oder doch nicht so viel Spaß gemacht haben. Deswegen finde ich das an sich einen super, super guten Ansatz. Aber muss ich natürlich ein bisschen Zeit geben. Ne. Deswegen so 30 Tage finde ich gut. Ne. Ist absehbar. Man kann jeden Tag so ein bisschen so einen kleinen Check machen, ein bisschen Dopamin füllen und gutes Gefühl am Ende des Tages. Und dann im Zweifel sagen so, hey, ich feiere das, aber ich verwerf es auch wieder, wenn es nicht passt.
Und vielleicht einfach nur zwei Sachen, die mir jetzt in den Sinn gekommen ist, die dabei vielleicht helfen. Ich glaube, das eine ist, sehr viel hiervon hat mit Identität zu tun. Ja, wer denke ich denn, wer ich bin? Und was für Entscheidungen trifft denn der Mensch, der ich gerne sein möchte? Und zum Beispiel, als ich in dem Moment, wo ich angefangen habe, jeden Tag Sport zu machen, vor 5 Jahren, wann das war. Ab dem Moment habe ich gesagt, ich bin eine Athletin. Ich bin eine Athletin. Ich darf in dieses Fitnessstudio. Ich darf auf diese Joggingbahn. Ja, ich darf, weißt du, ich gehöre da auch mit hin. Das ist nicht so ein Ding für die anderen. Sondern wer definiert denn, wer Athlet ist oder wer ein gesunder Esser ist oder so, ja? Nee, da gibt es keine festen Regeln für. Und wenn du für dich entscheidest, dass das ist, was du bist, ja, wird es dir dabei helfen, immer wieder die Entscheidung zu treffen, die dieser Mensch treffen würde. Ja, oder zum Beispiel sich immer wieder die Frage zu stellen, was würde ein gesunder Mensch jetzt machen? Welche Entscheidung würde ein gesunder Mensch jetzt treffen? Weil wir treffen ja jeden Tag so krass viele Entscheidungen für unsere Gesundheit, ja, ab dem Moment, wo wir aufstehen. Und einfach diese kleine Stimme im Hinterkopf, was würde jetzt ein gesunder Mensch machen, die einem dabei hilft? Da ein bisschen mehr drauf zu achten.
Kleiner Literaturhinweis, Atomic Habits von James Clear, das ist, glaube ich, das, was es auch sehr, sehr gut nochmal so in Theorie und Modelle packt, ne? Also wie funktionieren gute Gewohnheiten und was kann, ja, wie du es auch genannt hast, ne, so eine persönliche Identität oder so eine eigene Vorstellung von der Person, die ich gerne sein möchte, wie kann das auch helfen? Weil ich finde auch so, man kann sich ja da ganz emotionale Bilder tatsächlich irgendwo auch in den Kopf rufen und so ein bisschen finde ich da auch deine Anfangsworte wieder. Ne? Also ich beschäftige mich mit mich selber und ich frage mich mal, wer könnte ich in 20, 30 Jahren sein, wenn ich A, entweder so weitermache wie bisher oder tatsächlich mein Leben verändern. Ne? Wer möchte ich für meine Kinder sein? Wer möchte ich für meine Freunde sein? Wer möchte ich natürlich für mich selber sein? Ne? Also hat sehr, sehr viel auch mit unserer Identität zu tun. Finde ich ein super, super spannendes Konzept. Ja,
ja, absolut. Ja.
Kathi, bei all dem, was wir jetzt so berührt haben, und du hast es am Anfang auch schon kurz mal genannt, Technologie spielt bei Longevity schon eine Rolle, immer mehr natürlich auch. Ne? Ich meine, die Welt insgesamt ist immer mehr tatsächlich auch geprägt natürlich von Technologie, aber auch das Thema Longevity. Welche Rolle spielt denn Technologie für dich persönlich, wenn du jetzt ne, in deinen Alltag guckst im Kontext Longevity?
Ja, also schon sehr großen. Auf der einen Seite, weil ich eine große Freundin bin von Daten und die müssen ja irgendwo herkommen. Die kann ich ja leider nicht aus meinem eigenen Körper saugen.
Schade, ne?
Sondern da müssen mir Geräte bei helfen, das zu tun. Unterschiedlichste, ob es jetzt der Ring eben ist am Finger oder die Apple Watch zum Beispiel, die sehr viel hilft beim Sport, um zum Beispiel meinen Puls zu messen. Ob es jetzt, wie gesagt, die Matratze ist, die gekühlt wird. Die misst auch noch die Herzfrequenzvariabilität und passt dementsprechend eben zum Beispiel die Temperatur an. Also es gibt unterschiedliche Sachen, die mich messen. Und dann gibt es natürlich so andere Technologien, die ich nutze, um an Sachen zu arbeiten. Ob es jetzt zum Beispiel ein Rotlichtpanel ist oder eine Rotlichtlampe, ob es die Sauna ist. Einfach unterschiedliche Sachen, mit denen ich arbeite, oder Fasziengeräte, ne, um mich performanter oder erholter, also wie auch immer, um meine Leistung oder meine Gesundheit zu steigern. So, und dann gibt es natürlich noch eine Ebene an Technologie, wo man weiß, dass einfach die Zukunft nicht nur der Medizin, sondern auch der Langlebigkeitsmedizin natürlich durch künstliche Intelligenz wahnsinnig beschleunigt werden wird. ja, weil sie einfach so viele Fehler oder Schwächen, die der Mensch hat, herausnehmen wird, ja, beim Erkennen von Mustern, beim Analysieren von Daten, beim schnellen Analysieren von riesigen Mengen an Daten, beim Operieren, ja, also je mehr Technologie reinkommt, werden einfach sehr viele Schwächen, die der Mensch einfach hat, rausgenommen aus der ganzen Gesundheitsversorgung und eben durch unfehlbare Maschinen ersetzt. So. Und da birgt sich natürlich viele Risiken, da brauchen wir gar nicht drüber streiten, aber eben auch total viele Chancen. Und es gibt die sogenannte Longevity Escape Velocity, die besagt, dass ab dem Jahr 2030 die Forschung in der Longevity so schnell fortschreiten wird, dass wir Menschen, die uns darauf einlassen, auf diese Longevity-Weg, begleitet dann aber auch von medizinischen Ansätzen, dass wir dann mit jedem Jahr zwar ein Jahr biologisch älter werden, also chronologisch älter werden, aber biologisch mehr als ein Jahr jünger. Das heißt, wir werden uns rückwärts sozusagen, unser Alter wird rückwärts gehen und wir werden theoretisch unsterblich. Also die Velocity Escape, die Longevity Escape Velocity, angeblich ist das Jahr 2030 da der Kipppunkt.
Also bedeutet gucken, bis 2030 minimal zu altern, damit man das dann weiterführen kann auf jeden Fall, ne? Also für alle die, und ich bin mir sicher, dass du da auch einen Blick drauf wirst, für alle die, die da wirklich sich mit Zukunft ein bisschen auseinandersetzen wollen, gibt es ja diesen verrückten amerikanischen YouTuber, Brian Johnson, kennst du bestimmt auch, der das ja alles schon für sehr viel Geld heute experimentiert, ne, so auf eigene Faust. Also gibt da sehr viel Geld aus, um alle möglichen Register zu ziehen, und ich glaube, der ist ja schon wirklich so weit, dass er 0,6 Jahre im Jahr alt hat, glaube ich, habe ich letztens gesehen. Also Der hat schon für sich zumindest einen Code geknackt, würde ich mal sagen. Ja, sehr spannend. Was beim Thema Technologie, also ich kenne das natürlich auch bei mir jetzt vom Leistungssport, was ich finde, natürlich auch mal persönlicher Geschmack ist und wo es, glaube ich, auch so ein bisschen gilt, eine eigene Balance zu finden, ist, bis wohin hilft mir die Technologie und wo merke ich, dass ich vielleicht irgendwo auch mein Gefühl, nenne ich es jetzt einfach mal, outsource, ne, an die Daten und an die Technologie. Wie hast du da für dich eine Balance gefunden? Also merkst du, dass du eine gute Balance für dich gefunden hast? Merkst du, dass das irgendwie auch mal tricky sein kann? Ne? Kleines Beispiel, was man auch immer wieder hört, man wacht morgens auf, man guckt auf die Daten vom Whoop-Band oder Aura Ring und eigentlich richtet sich mein Gefühl danach, was da angezeigt wird irgendwann, ne? Nach ein paar Monaten oder Jahren. Wie nimmst du das für dich wahr?
Also mein Gefühl ist, dass ich da ein recht gutes Verhältnis zu habe, dass ich halt nicht aufhöre, auf mich selber zu hören, auch wenn die Daten sagen, irgendwie heute läufst du, kannst du super gut trainieren, und ich fühle mich einfach schwach, dass ich dann das dann nicht mache. Ich glaube ehrlicherweise, die Gefahr ist viel eher, dass Menschen anfangen, nur für die Daten sich selbst zu optimieren und nicht dafür, was ihnen gut tut. Ich kenne zum Beispiel ein paar Leute, die dann wahnsinnige Schlafprobleme gekriegt haben, als sie angefangen, Schlaftracker zu benutzen, weil sie nur noch gedacht haben, oh Gott, wenn ich jetzt das und das mache, da geht bei Wert 2 runter. So. Ich glaube, wenn man merkt, dass man so darauf reagiert, dann sollte man das wahrscheinlich nicht machen. Man kann auch alles Mögliche machen, ohne dass man die ganze Zeit sich trackt oder Technologie an sich dran hat. Aber wenn man damit gut umgehen kann, ist es einfach eine so krasse Bewusstseinserweiterung für den Körper, für den Zustand des Körpers, für die Leistungsfähigkeit des Körpers, für einfach wahnsinnig viel. Und ich gucke jeden Tag die Daten über meinen Körper an, die ich habe, auf täglicher Basis, ja, und monatlich auf andere und wiederum halbjährlich auf andere, ne? Wenn dann auch noch irgendwie Blutanalysen und sowas gemacht werden müssen, was ich nicht so kann, oder einmal im Monat eben diese Bioimpedanzmessung, wo ich schaue, wie sieht es mit meinen Muskeln aus, wie hat sich mein Fettgewebe entwickelt und so weiter. Für mich ist das eine totale Bereicherung. Aber ich glaube, was du sagst, ist richtig, dass jeder Mensch da gucken muss, was es mit dem eigenen Lebensglück, mit der eigenen Psyche auch macht, wenn man so tief in sich reinguckt. Das ist wie bei so vielen Sachen, kann das nicht eine generelle Empfehlung sein, sondern muss total personalisiert betrachtet werden.
Absolut. Falls du es teilen willst, was für Daten erfasst du jetzt aktuell? Ne? Du meintest schon Schlafdaten natürlich. Ne? Du, was schaust du dir sonst noch so an regelmäßig?
Also bei den Schlafdaten ist es auch spezifisch, was ich da angucke. Also ich gucke immer an, wie lang meine Tiefschlafphase war und wie lang meine Gesamtschlafphase war und wie lang meine Wachzeit war. Das wären so Sachen, die ich angucke. Ich gucke immer an, was meine durchschnittliche Herzfrequenz war in der Nacht. und meine durchschnittliche Herzfrequenzvariabilität in der Nacht. Ich gucke, was die tiefste Herzfrequenz war in der Nacht. Ich gucke, okay, das war jetzt die Nacht. So, jetzt bin ich wach. Was gucke ich an so vom Tag? Ich gucke am Tag, wie viele Schritte ich gelaufen bin. Ich gucke, was meine durchschnittliche Herzfrequenz gewesen ist, Ruheherzfrequenz gewesen ist. Ich gucke nach, ach, nachts gucke ich auch noch, wie meine Atemfrequenz war in der Nacht, um zu sehen, wie so der Sauerstoffversorgung im Raum war, ne? Also ob, vor allen Dingen, wenn ich nicht zu Hause schlafe, ne, muss ich noch irgendwie ein zusätzliches Fenster aufmachen oder so, keine Ahnung, irgendwas. Ich gucke mein VO2 Max täglich an. Das ist eine Messzahl, die zeigt, wie sauerstoffaufnahmefähig die Muskeln sind. Ich gucke meine Cardioerholung an, wenn ich Cardio gemacht habe. Ja, ich glaube, das ist so, wie viel Energie ich verbraucht habe am Tag. Das ist schon eine Menge.
Ne? Ich glaube, was dann super spannend ist, ich weiß nicht, ob du es auch machst, wenn man so viele Daten hat, sich dann ab und zu auch mal die Mühe zu machen, dann wirklich so Trends auch anzuschauen, ne? Natürlich. Also auch wo sieht man vielleicht gewisse Zusammenhänge zwischen stressigen Phasen, Sport, Ernährung, natürlich irgendwo auch Erholung, ne? Und wie das vielleicht diese unterschiedlichen Indikatoren auch beeinflusst. Also gerade wenn man so viele Daten hat, ist das natürlich irgendwo auch ein Riesenpotenzial.
Nee, also dankbarerweise machen viele Apps das ja jetzt schon für einen. Also die Apps, die das aufnehmen, die Daten, die sagen dann auch, hey, wir haben hier übrigens einen neuen Trend erkannt und zeigen das dann. Oder zum Beispiel im Oura Ring hat man die Möglichkeit, Tags zu vergeben an Tage und auch an Uhrzeiten. Um quasi zu sagen, was weiß ich, da bin ich in die Sauna gegangen oder so und dann nachträglich dann eben zu gucken, was für einen Effekt diese Tags hatten.
Ja, Kathi, bevor wir es gleich hier einparken, ich wollte mal zumindest mal dein ein paar Gedanken, ein paar Ideen von dir mal einsammeln. Ich finde, Longevity ist zumindest jetzt explizit, nicht, dass ich es wüsste, noch nicht so in der klassischen Unternehmenswelt angekommen. Ne? Also dass man jetzt so sagt, so hey, lass uns mal schauen, was wir tun können für die Longevity unserer Mitarbeitenden. Ne? Natürlich spielt sowas wie mentale Gesundheit, Resilienz, Gesundheit eine Riesenrolle. Und ich finde, ich habe irgendwie mal ein Beispiel vor ein paar Jahren schon gehört, glaube ich, wo in Japan oder so Mitarbeitenden wohl eine Prämie ausgezahlt worden ist, wenn sie, ich weiß nicht, ich glaube, so Erholungsdaten oder so geteilt haben und sich wirklich, wirklich gut ausgeschlafen haben. Siehst du irgendwelche Potenziale oder hast du Ideen oder schon mal was gesehen, wo Unternehmen tatsächlich auch für sich tatsächlich sagen, hey, wir wollen was tun, um unsere Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, ihre Longevity auch zu fördern?
Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe die Frage mal in einem anderen Podcast gehört. Da hat eine Unternehmerin gefragt, was könnte ich denn für die Longevity meiner Mitarbeitenden tun? Und da haben die Hosts des Podcasts vorgeschlagen, dass sie ihnen einen täglichen Smoothie mit ein paar Nahrungsergänzungsmitteln geben könnte, die generell für viele Leute sinnvoll sind. Ja. So, das war sozusagen der Tipp damals von den Hosts. Ja. Ich habe generell so ein bisschen ein Problem damit, das ganze Thema generelle Gesundheit an den Arbeitsplatz zu bringen. Denn obwohl Gesundheit natürlich erstrebenswert ist, ist es überhaupt nicht vorgeschrieben, dass jeder Mensch gesund leben muss.
Absolut.
Also das ist ja das Wunderschöne am Menschsein. Man darf sich auch entscheiden, nicht so zu leben. Man darf sich dazu entscheiden, anders zu essen. Man darf sich dazu entscheiden, sein ganzes Leben auf der Couch rumzusitzen. Man darf, ja, das sind Sachen, die, das ist ja die Freiheit des Menschen, das zu entscheiden. Und ich finde, es ist nicht mein Platz, irgendjemandem vor allen Dingen ein gesundes Leben vorzuschreiben im Sinne von ein gesundes Leben, was sie möglichst 110 werden lässt. Ja, das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt sage, ich fände es super, wenn ihr nicht alle euch gegenseitig immer mit Grippe ansteckt, sodass keiner mehr hier im Büro ist, ja, wo es wirklich einen konkreten Link hat zu uns als Firma und zu unserer Leistungsfähigkeit, verstanden. Aber darüber hinausgehend finde ich ehrlicherweise, ist das so ein persönliches Thema, dass ich nicht finde, dass ich als Arbeitgeberin da das Recht habe, mich da einzumischen, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde es einen spannenden Gedanken, aber auch hier wieder merkt man, dass natürlich diese Begriffe, ne, sei es jetzt Resilienz, Gesundheit, Wohlbefinden, Longevity, sie haben gewisse Überschneidungen, aber ich glaube, wenn man jetzt auch Longevity sich nochmal rauspickt, dieses Ziel der Langlebigkeit ist vielleicht, weiß auch nicht, ob das jetzt für ein Unternehmen überhaupt so spannend ist, ne, weil ich schaue wahrscheinlich eher so im Hier und Jetzt, ne, wie geht's meinen Mitarbeitenden, wie gestresst sind sie und was du auch meintest, Thema Krankheiten oder so, irgendwie habe ich jetzt hier hohe Ausfallquoten, stecken sich die Menschen gegenseitig an. Das sind natürlich irgendwo Daten aus dem Hier und Jetzt, die langfristig natürlich Langlebigkeit irgendwo beeinflussen können. Aber am Ende geht es mehr darum, wie geht es meinem Team heute, ne? Und was sie dafür tun, ist irgendwie natürlich ihr Thema. Ja, spannend. Kathi, so viel mehr, was man darüber erzählen könnte, vertiefen könnte, wenn man Lust hat, sich mehr mit dem Thema Longevity zu beschäftigen. Hast du einen Tipp? Vielleicht auch einen persönlichen Tipp? Zwinker.
Natürlich. Jetzt kommt der schamlose Plug. Genau. Ja, wir freuen uns total natürlich, wenn ihr unseren Podcast hört, den Lifestyle of Longevity. Der kommt immer donnerstags raus. Dort versuchen wir, dieses doch sehr medizinische und technische Thema so runterzubrechen, dass es hoffentlich für jeden und für jede verständlich ist, zugänglich ist und dass in jeder Folge mehrere Hacks irgendwie genannt werden, sodass jeder von euch das direkt mitnehmen kann und überlegen kann, ob er oder sie das in seinem eigenen Leben direkt am nächsten Tag oder in der nächsten Woche umsetzen möchte. Das wäre unser Ziel, also sehr praxisnah da zu arbeiten. Und man kann mir natürlich sehr gerne auch in den sozialen Medien folgen. Also ich schreibe ab und zu auf LinkedIn Artikel zu dem generellen Zusammenhang vor allen Dingen von Arbeit und Longevity. Und ich schreibe auch sehr gerne und poste auf Instagram. Da findet ihr mich unter mrs.kati.ernst. Da nehme ich jeden Tag so ein bisschen mit auf meine verschiedenen Baustellen, von denen eine ganz große Longevity ist. Aber ich bin ja auch Unternehmerin und Boardmember von verschiedenen Sachen und habe verschiedene Ehrenämter. Und das ganze Potpourri an meinem Leben könnt ihr da dann mit beobachten.
Ja, super, super gut. Also den Podcast kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Habe ich auch schon mehrere Folgen sehr, sehr gerne reingehört. Und genauso wie du gesagt hast, ich glaube, es ist wichtig für sich konkret vielleicht ein bisschen Inspiration, ein bisschen Mut natürlich und Motivation mitzunehmen. Was kann ich tun, was kann ich verändern? Ich glaube, davon bekommt man da eine ganze Menge. Und natürlich dir vielen, vielen Dank für das tolle, inspirierende Gespräch heute, dass du uns mal mitgenommen hast in die Welt der Longevity. Vielleicht machen wir es in 5 Jahren nochmal und gucken, was sich dann Richtung 2030 dann so verändert hat, so langsam. Bis dahin dir auf jeden Fall erstmal alles Gute, Kathi, und dann hoffentlich bis ganz bald.
Danke dir auch. Tschüss.
Ciao, ciao. Ja, und das war auch schon wieder unser Leading Well Talk heute mit Dr. Kathi Ernst. Longevity oder auch Langlebigkeit ist ein absolutes Trendthema, aber es ist mehr als das. Für mich liegt darin eine große Chance, dass wir in unserer Gesellschaft, aber auch in der Arbeitswelt noch besser verstehen, worauf es bei einem gesunden, erfüllten Leben eigentlich ankommt. Ja, und das Positive ist, wir alle können mit ganz kleinen Stellschrauben beginnen und ganz konkret Dinge in unserem Alltag verändern. Und vielleicht bist du ja auch direkt inspiriert, eine solche Sache für dich direkt umzusetzen. Wenn dir mein Gespräch mit Kathi gefallen hat, dann teile die Folge doch gerne mit einer Kollegin oder einem guten Freund. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, dann lass uns doch gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass diese Gespräche und Impulse noch viel sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support und auch vielen Dank, dass du ein Teil unserer Leading Well Community bist. Bis ganz bald hier im Podcast, dein Benjamin.